das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen zu den Tagesthemen mit den Nachrichten und Jens Riewer und natürlich mit dem Sport von Andreas Keckel.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gute Nachrichten zum Wochenausklang. Es gibt eine Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Wer also schon überfüllte Mülltonnen pünktlich zu Ostern befürchtet hatte oder demnächst wieder mal geschlossene Kitas, kann beruhigt sein. Weitere Streiks wird es erstmal nicht geben. Die Beschäftigten von Bund und Kommunen, das sind mehr als 2,5 Millionen Menschen, bekommen mehr Geld und mehr Freizeit. Als Ergebnis einer hart erkämpften Einigung nach 4 Verhandlungsrunden und Schlichtungen. Nur, dass damit nun alle glücklich und zufrieden sind, das kann man nicht behaupten. Tom Garus und Sabine Sügern darüber, wie die Einigung in den Kommunen ankommt.
Seit 25 Jahren wurde das Stadtkulturhaus Borna in Sachsen nicht mehr renoviert. Dieses Jahr sollte es endlich soweit sein, doch daraus wird nun nichts. Der Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes stellt Oberbürgermeister Oliver Urban vor Probleme. Er muss Geld umschichten, etwa für höhere Tarifgehälter.
Das ist natürlich nicht so schön, ja, weil natürlich dann die Instandsetzung einer Einrichtung für 2-3 Jahre verschoben wird. Das sind dann Lösungsmöglichkeiten, die man hat.
Nicht nur in Borna. In tausenden Kommunen in Deutschland beginnt jetzt das Rechnen. Mit dem Rechnen fertig hingegen sind Arbeitgeber und Gewerkschaften. Nach 3 gescheiterten Verhandlungsrunden und einer Schlichtung. Rückwirkend zum 1. April gibt es 3% mehr Lohn. Für jeden Beschäftigten sollen es mindestens 110 Euro mehr sein im Monat. Im Jahr darauf kommen noch einmal 2,8% obendrauf. Künftig können Beschäftigte freiwillig mehr arbeiten und so mehr verdienen, wenn sie das wollen. Und ab 2027 gibt es zudem einen zusätzlichen Urlaubstag. Deutliche Abstriche mussten beide Verhandlungsseiten machen.
Die Annahme des Tarifergebnisses ist uns nicht leicht gefallen. Wir hatten uns für diese Tarifrunde mehr vorgenommen.
Auch bei der Laufzeit, die mit 27 Monaten lang ausfällt, positiv für die Arbeitgeber.
Das bedeutet nicht nur Planungssicherheit für alle Beteiligten, sondern vermeidet auch weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Streiks und Dienstausfälle.
Interessant wird es für kommunale Arbeitgeber beim Thema freiwillige Mehrarbeit. Beschäftigte sollen statt 39 bis zu 42 Stunden pro Woche arbeiten können.
Dass man also auch freiwillig auf die Mitarbeiter zugehen kann, dass da auch mehr gearbeitet werden kann, also abweichend von der Normalarbeitszeit, das trifft, glaube ich, den Anspruch, den wir hier haben oder die Anforderungen sehr gut. Und jetzt muss man gucken, ob das funktioniert.
Die Gewerkschaft Verdi ist hier skeptisch. Bleibt es wirklich freiwillig oder üben Arbeitgeber doch indirekt Druck aus, etwa wenn es um eine Beförderung geht oder bei der Neueinstellung? Das wollen die Gewerkschaften in 5 Jahren endgültig bewerten.
Die Einigung ist also da, aber was ist die wert? Dazu hat Yannick Penz vom Bayerischen Rundfunk diese Meinung.
Es ist ein klassischer Kompromiss. Beide Seiten können mit dieser Tarifeinigung irgendwie leben. Weitere Streiks im öffentlichen Dienst sind abgewendet. Doch das Grundproblem ist damit noch lange nicht gelöst. Wer gerade verzweifelt einen Kita-Platz sucht, wer ewig auf einen Termin beim Amt wartet oder auf den nächsten Bus, der merkt, wie massiv unser Land gelähmt wird. Über 500.000 Beschäftigte mehr bräuchten wir im öffentlichen Dienst. Und die finden wir jetzt auch nicht, nur weil der Staat 5,8% mehr Lohn locker macht. Ab morgen verhandeln Union und SPD weiter über eine neue Bundesregierung. Und ich hoffe doch sehr, dass dann allen der Ernst der Lage bewusst ist. Es kann einfach nicht sein, dass ausländische Fachkräfte monatelang warten müssen, bis ihre Abschlüsse anerkannt werden. Oder dass es bei der Digitalisierung zuerst um den deutschen Datenschutz geht. Genau deshalb reicht es jetzt nicht, wenn man einfach mehr Geld in kaputte Strukturen kippt. Stattdessen bitte ernsthafte Reformen, weniger Bürokratie, Fristen und Formulare, weniger Passierschein A38 und ja, bitte auch etwas weniger von diesem typisch deutschen Perfektionismus.
Die Meinung von Yannick Penz. Im April 1945, also vor 80 Jahren, ist das Konzentrationslager Buchenwald befreit worden. Das KZ bei Weimar war eines der größten der Nationalsozialisten. Rund 280.000 Menschen wurden dort gefangen gehalten, 56.000 getötet. Nach der Befreiung führte man Bewohner Weimars durch das Lager. Sie sollten sehen, was dort passiert ist, welches Grauen gleich um die Ecke ihres Zuhauses stattfand. Dieses Foto wurde heute auch bei der großen Gedenkveranstaltung in Buchenwald gezeigt. Denn, so hieß es, es gehe nicht nur ums Gedenken, sondern ums Nachdenken darüber, was die Lehren aus den Nazi-Verbrechen von damals für uns heute bedeuten. Sven Knobloch und Stefanie Magiera.
Es ist ein beschwerlicher Weg durch das Tor des ehemaligen Lagers. Mit fast 102 Jahren kehrt Raymond Reynaud noch einmal nach Buchenwald zurück. Anfang 20 war er, als er aus Frankreich hierher deportiert wurde, Häftlingsnummer 21448. Er hatte in seiner Heimat antifaschistische Flugblätter verteilt. An seine Ankunft erinnert er sich noch genau. Wir kamen an den Verbrennungsanlagen vorbei. Als ich den Schornstein sah, dachte ich, das muss ein großes Lager sein, denn ich dachte, das wäre die Küche. Aber einer vom Lagerschutz, ein Holländer, auch ein Häftling, sagte, nein, das ist nicht die Küche, das ist sozusagen der Ausgang. Er ist hier, weil er sich dem Schwur der Überlebenden verpflichtet fühlt, der Vernichtung des Nazismus und dem Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit. Nach Buchenwald werden Hunderttausende Menschen aus ganz Europa verschleppt. Politische Gegner der Nazis, Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, vermeintlich Kriminelle. Viele müssen Zwangsarbeit leisten. 56.000 Menschen kommen hier ums Leben. Als amerikanische Soldaten das Lager befreien, gehen die Bilder um die Welt. Beim zentralen Gedenkakt zum 80. Jahrestag der Befreiung in Weimar erinnert der ehemalige Bundespräsident Wulff an die Verantwortung der Deutschen und warnt explizit vor einer Zusammenarbeit mit der AfD.
Wer da nicht Analogien zur unseligen Vergangenheit erkennt und sich konsequent abgrenzt, der macht sich schuldig gegenüber dem Schwur der Überlebenden von Buchenwald.
Wie politisch das Gedenken ist, zeigt sich auch am Nachmittag auf dem ehemaligen Appellplatz des KZs. Eine Teilnehmerin eines Jugendprojekts spricht davon, dass Israel einen Genozid an den Palästinensern verübe. Der Gedenkstättenleiter widerspricht.
Ich glaube, wir müssen mit den Menschen, die unschuldig im Gazastreifen getötet wurden, trauern. Aber von einem Genozid zu sprechen, wie wir es eben gehört haben, das gehört sich meines Erachtens nicht an einem Ort wie hier.
Am Ende gedenken die Überlebenden von Buchenwald gemeinsam der Ermordeten. Raymond Reynaud sagt, diese Gemeinschaft habe ihn schon damals am Leben gehalten. Die Solidarität mit den Kameraden und die Überzeugung, dass unser Tun und Denken richtig ist, die Politik der Nazis aber eine Politik des Verbrechens ist. Auch er hat Angst vor dem immer stärker werdenden Rechtsextremismus und will deshalb, solange er kann, seine Geschichte immer wieder erzählen.
Gerade war das Urteil am Montag verkündet. Da gab Rechtspopulistin Marine Le Pen die wütende Kämpferin für Gerechtigkeit oder für das, was sie als Gerechtigkeit empfindet. Dass sie wegen Veruntreuung von EU-Geldern 2 Jahre lang eine Fußfessel tragen, weitere 2 Jahre auf Bewährung sein soll und vor allem 5 Jahre lang nicht für politische Ämter kandidieren darf, sieht sie als politisch motiviert und sich selbst als Justizopfer. Ihre Partei, der rechtsnationale Rassemblement National, hat deshalb zu Protesten aufgerufen. Einige tausend Le Pen-Anhänger sind dem heute in Paris gefolgt und ihnen gegenüber standen Demonstrierende gegen Rechtsextremismus. Michael Strempel.
Hier demonstrieren sie für den Rechtsstaat. Nach Polizeiangaben sind es gut 3000, die heute in Paris zuerst auf die Straße gehen. Groß ist ihre Sorge, dass die heftigen Attacken Marine Le Pens gegen die Richter, die sie verurteilten, Frankreichs unabhängige Justiz beschädigen. Wenn man die Justiz in Frage stellt, wie sie das macht, juristisch völlig unbegründet, dann bekommen wir in der französischen Gesellschaft Verhältnisse wie unter Trump. Das ist nicht akzeptabel. Nur ein paar Kilometer entfernt sieht man die Dinge völlig anders. Die Anhänger des rechtsnationalen Rassemblement National sind aus dem ganzen Land angereist. Keine Massenbewegung, aber es reicht für die gewünschten Bilder und deutliche Botschaften an die Justiz. Das ist eine unverhältnismäßige und politische Entscheidung. Die Gewerkschaften haben die Richter mobilisiert, um gegen den Rassemblement National zu urteilen. Eine Ansicht, die Marine Le Pen aus der Seele spricht. Hört auf, uns vorzuwerfen, dass wir eine Gerichtsentscheidung kritisieren. Das war keine Gerichtsentscheidung, das war eine politische Entscheidung. Sollte diese Entscheidung Le Pen für unwählbar zu erklären, aber auch vom Berufungsgericht im kommenden Jahr bestätigt werden, setzen hier viele ihre Hoffnungen schon auf den jungen Parteichef Jordan Bardella. Der demonstrierte heute zwar Geschlossenheit mit Le Pen, doch er kann auch zum Konkurrenten werden. Eine am Morgen veröffentlichte Umfrage gibt ihm fast genauso gute Wahlchancen wie seiner Förderin. 31-35,5% im ersten Wahlgang einer Präsidentschaftswahl. Einfach beiseite schieben lassen will Marine Le Pen sich nicht. Sie setzt weiter auf Mobilisierung und die kleine Hoffnung, vom Berufungsgericht milder behandelt zu werden.
So, und weitere Nachrichten vom Tage jetzt mit dir, Jens.
Erstmals seit Jahren werden in Deutschland nicht mehr die meisten Asylanträge innerhalb der EU gestellt. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres waren es etwa 37.000 und damit weniger als in Frankreich und Spanien. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf Zahlen der EU-Asylagentur. Demnach ging die Zahl der Asylanträge in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41% zurück. Papst Franziskus hat sich erstmals nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Ende einer Messe vor 20.000 Gläubigen wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche im Rollstuhl auf den Petersplatz gebracht. Der Auftritt wurde vorher nicht angekündigt. Der Papst war zuvor wochenlang in einer Klinik in Rom behandelt worden, unter anderem wegen einer lebensgefährlichen Lungenentzündung. Spektakuläres Ende einer Industrieruine in Nordrhein-Westfalen. In Ibbenbüren wurde das alte Kohlekraftwerk gesprengt. Zunächst das mehr als 100 Meter hohe Kesselhaus, später dann der noch höhere Kühlturm. Ab Sommer 2026 soll auf dem Gelände eine Anlage entstehen, mit der Windstrom aus der Nordsee ins Stromnetz eingespeist werden kann.
Damit sind wir beim Sport und schauen auf die Fußball-Bundesliga, in der die Gladbacher sich aber heute in Hamburg mit gerade mal einem Punkt begnügen mussten, Andreas.
Jo, und der war auch noch ziemlich glücklich, wenn man ganz ehrlich ist. 1:1 hieß es am Ende auf St. Pauli, was die Gladbacher im Kampf um die Champions League zumindest mal ins Stolpern gebracht hat. Und wie gesagt, eigentlich war die Borussia noch gut bedient und konnte froh sein, dass St. Pauli sich auch diesmal wieder im Chancenvergeben selbst übertroffen hat und erst kurz vor Feierabend von einem erlöst wurde, der zuletzt eher in der Nebenrolle unterwegs war.
Erlösung durch Oladapo Afolayan. Einer der Aufstiegsgaranten der letzten Saison, bei St. Pauli zuletzt nur Ersatzspieler. Es waren harte Monate für mich persönlich. Aber man muss einfach den Kopf oben halten, positiv bleiben und versuchen, sich nicht beeinflussen zu lassen und dem Team bestmöglich helfen. St. Pauli trifft spät zum Ausgleich. Der Jubel natürlich groß, der Punkt wichtig und sehr verdient. Trotzdem der Aufsteiger nicht wirklich zufrieden. Ein großer Moment für uns und unsere Fans. Die waren in den letzten 3 Heimspielen hervorragend. So wie wir heute gespielt haben, hätten wir den Sieg verdient gehabt. 25:6 Torschüsse stehen am Ende in den Statistikbüchern. Daniel Sinani eröffnet die Überlegenheit schon nach 4 Minuten. Aber die Gladbacher Führung durch eine Kopfball-Bogenlampe. Abwehrmann Ko Itakura kurz vor der Halbzeit. Unverdient und aus dem Nichts. Und einer der ganz wenigen Lichtblicke des Champions-League-Kandidaten Borussia Mönchengladbach.
Eigentlich hatte man sich ein bisschen erhofft, dass man da irgendwie so einen Schwung mitnehmen kann. Das ist aber überhaupt nicht passiert. Wir haben irgendwie genauso weitergemacht wie in der ersten Hälfte. Kein Zugriff, viele Zweikämpfe verloren, technische Fehler, unsaubere Abspiele. Also irgendwie hat es das Gefühl, heute jeder stand irgendwie so ein bisschen neben sich. Das einzig Gute ist, dass wir 1:1 gespielt haben.
Aufsteiger St. Pauli nach der Pause so gar nicht geschockt durch den Rückstand. Wieder Sinani. Und dann ist es eben Joker Afolayan, der mit seinem Gewaltschuss immerhin den einen Punkt sichert und für späten Jubel am Hamburger Millerntor sorgt.
Da hat er natürlich schon auch eine Wumme mit seinem rechten Fuß und das freut mich ungemein für ihn.
St. Pauli kann den Abstand auf Platz 16, den Relegationsrang, auf 4 Punkte erhöhen. Dank Joker Oladapo Afolayan.
also nochmal klar gemacht. Sie haben sich nochmal um einen Punkt weiter abgesetzt von der Abstiegsrunde, die St. Paulianer. Gleich 11 Zähler steht mittlerweile Union Berlin vorm Relegationsplatz. Das 1:0 heute über die krisengeschüttelten Wolfsburger. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage für die Berliner, die im Moment aus dem Feiern kaum noch rauskommen.
Und er war mal wieder der Matchwinner, Unions Benedikt Hollerbach, der Schütze des goldenen Treffers an diesem Sonntag.
Siege fühlen sich toll an und davon will man umso viel haben wie geht. Von dem her werden wir genauso weitermachen.
Die Berliner in Rot und Weiß im Duell gegen Wolfsburg von Beginn an mit einem Sieger-Mindset. Leopold Querfeld scheiterte in der zweiten Minute aber etwas unglücklich an Verteidiger Kaminski und am Pfosten. Yannick Haberer dann nach 21 Minuten an VfL-Keeper Kamil Grabara. Die Stimmung bei den Jüngsten aber ausgelassen. Auch der VfL Wolfsburg wollte, kam immer wieder über die rechte Seite zu Abschlüssen, wie hier Kaminski in der zweiten Hälfte. Das Problem der ambitionierten Wolfsburger, sie waren einfach nicht effektiv genug.
Wir haben insgesamt, glaube ich, auch die größeren Chancen gehabt in dem Spiel. Aber im Moment schaffen wir es halt nicht, aus einem halben Meter einen Ball ins Tor zu schießen. Und dann wird es halt schwer.
Anders der erste FC Union nach etwas mehr als einer Stunde. Giftig, gierig und zielstrebig. Hollerbachs Tor war bereits sein 8. Saisontreffer, ein ganz wichtiger für das große Ziel Klassenerhalt.
Wir sind euphorisiert, wir sind selbstbewusst und wir genießen jetzt den Moment. Und natürlich freut es uns auch für die Mitarbeiter, weil man ja schon auch eine gewisse Verantwortung hat als Spieler. So ein Abstieg ist natürlich finanziell ja, schon sehr, sehr schlecht.
Beim VfL Wolfsburg dagegen überwog nach dem Schlusspfiff der Frust, weil die ersehnten internationalen Plätze immer weiter wegrücken.
Wir können jetzt gerne wieder die Diskussion aufmachen, ob wir noch eine Chance haben, nach Europa zu kommen oder nicht. Ich glaube, im Moment ist es immer wichtig, dass wir zu unseren 38 Punkten, die wir haben, schnellstmöglich wieder mal welche dazu packen.
So wie der erste FC Union, der einem weiteren Jahr in der Fußball-Bundesliga immer näher kommt.
Ja, und wir schauen auf die Tabelle nach 28 Spieltagen. Die Bayern vor Leverkusen und Frankfurt. Gladbach auf Rang 6 abgerutscht. Wolfsburg jetzt nur noch 12. Einen Platz vor Union Berlin. In der Abstiegszone Heidenheim, Bochum und Schlusslicht Kiel. Für eine historische Bestmarke sorgte Amanal Petros heute beim Halbmarathon in Berlin. Als erster deutscher Läufer blieb er über die 21,1 Kilometer lange Strecke unter einer Stunde. In 59 Minuten 31 Sekunden erreichte Petros schließlich als Dritter das Ziel. Parallel dazu wurde in Hannover die deutsche Marathonmeisterschaft ausgetragen. Bei den Männern ging der Sieg an Samuel Fitwi, der das Ziel nach 2 Stunden, 6 Minuten und 29 Sekunden erreichte. Im Wettbewerb der Frauen, da siegte letztlich eine, die viele schon von vornherein ganz oben auf dem Zettel hatten.
Die Favoritin bei den Frauen, Domenica Meyer, durchlebt einen harten Marathonsonntag. Die Schlussphase, ein zäher Kampf gegen sich und die Distanz.
Eine gute Freundin von mir sagt immer, wenn die Beine nicht mehr funktionieren, dann lauf mit Herz und ich muss ja alles reinlegen.
Am Morgen zum Startschuss durch Rudolf Schenker von den Scorpions beste Bedingungen für über 5000 Läuferinnen und Läufer. Die Titelverteidigerin Meyer übernimmt sofort die Spitze des Frauenfeldes und läuft sich einen Vorsprung auf die Konkurrenz heraus. Laura Hottenrott aus Kassel und Deborah Schöneborn aus Berlin, beide mit ambitionierten Zielen und eigenen Tempomachern unterwegs. Meyer baut ihren Vorsprung weiter aus, obwohl ihr Start in Hannover lange auf der Kippe stand.
Ich habe zwischendurch echt mal einmal gedacht, ich muss absagen. Und ich will aber unbedingt. Und dieser Wille musste ich heute beweisen. Und der hat sowohl im Training als auch jetzt im Wettkampf mich durchgetragen.
Domenica Meyer gewinnt schließlich in guten 2 Stunden, 25 Minuten und 22 Sekunden souverän ihren dritten deutschen Marathontitel.
Deswegen bin ich dankbar, auch wenn es jetzt kein Schwächzeit wurde. Aber wir hatten ja, wie gesagt, im Vorfeld ein bisschen Probleme. Und deswegen bin ich zufrieden, auch wenn es so ist, wie es jetzt ist.
Erfolgreiche Titelverteidigung also für die Regensburgerin vor Laura Hottenrott und Debbie Schöneborn auf den Plätzen 2 und 3.
Bestes Marathonwetter heute hierzulande. Wie geht's weiter, Sven?
Ja, in der Tat, Jesse, bestes Marathonwetter. Ich habe ausnahmsweise mit meinem operierten Knie mal nicht teilgenommen. Das ist auch der Grund, warum ich sitze. Das nochmal kleine Nebeninfo, weil ich immer mal wieder gefragt werde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In den nächsten Tagen trocken. Und das ist eigentlich die Nachricht, die am wenigsten Freude macht. Vielleicht ein ganz paar wenige Spritzer am Dienstag und nächsten Sonntag aus Südwesten tropfen. Sonst aber, wie gesagt, viel zu trocken. Wir wollen mal kurz drauf gucken, wie das trotzdem schön aussehen kann. Heute mal eine Dunstschicht, wenn man über den Bodensee Richtung Schweizer Alpstein geguckt hat. Jürgen Gundelsweiler hat fotografiert und oben klar zu sehen die Berge. Die meisten haben Sonne erlebt durch das Hoch, das bleibt. Und dementsprechend ist es zu trocken. Daher nochmal der Hinweis, früh im Jahr auf die Waldbrandgefahr, die in vielen Teilen Deutschlands hoch oder zumindest mittel ist. Und das bedeutet, Achtung, insbesondere was Zigaretten in Wäldern angeht, die man nicht einfach wegschnalpsen soll. Man darf gar nicht rauchen, das ist das Entscheidende. Das kostet in einigen Bundesländern sogar mehrere 10.000 in Mecklenburg-Vorpommern bis 75.000 Euro, wenn man damit erwischt wird. Also das sollte einen davon abhalten und vor allen Dingen die Vernunft. So, das sind die Wolkenfelder der Nacht und des morgigen Tages. Sonst gibt es weiterhin viel Sonnenschein, Frühtemperaturen, nochmal frostig kalt. Pflanzen, die es nicht vertragen, reinnehmen oder zumindest absichern. In einigen Regionen unter Wolken und im Westen bis 3 Grad. Morgen Nachmittag im Südwesten bis 17, nach Nordosten kühler und die nächsten Tage immer im Osten etwas frischer als im Westen. Langsam steigen, Jesse, die Temperaturen wieder an.
Und langsam wirst du auch wieder in Marathonform kommen. Wir freuen uns schon, dich im nächsten Jahr vielleicht beim Marathon bewundern zu dürfen. Vielen Dank, Sven Plöger.
Sehr gerne.
Das war's von uns für diese Woche. Wir danken sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Hier im Programm folgt jetzt Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und da haben unsere Kollegen die Bischöfin getroffen, die US-Präsident Donald Trump zu seiner Amtseinführung die Stirn geboten hat.
Starten Sie gut in die neue Woche.
Tschüss. Tschüss. Ciao.